Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Da ich den Predigttext noch später lese, beten wir gleich. Herr, hab Dank für deine guten Worte. Hab Dank für deine Versprechen, die du uns gibst. Und hab Dank, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern du dich auch gezeigt hast in der Geschichte und dich auch immer wieder zeigst. Wir bitten dich, schenk Verstehen, öffne unsere Herzen. Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war in einer Kirche mit der Gitarre auf dem Schoß. Die Kirche war leer oder fast leer und ich saß vorne auf den Stufen und immer Fis-Moll, D, Fis-Moll, D. Und dazu gesungen, manchmal dieses Lied auch auf Lagerfeuer. Es war die Stürmer- und Drängerzeit in meinem Leben, könnte man sagen. Die kämpferische Zeit. Ich hoffe, ich bin auch in gewisser Weise immer noch kämpferisch, aber damals war ich noch anders vor und es war dieses Lied, das vielleicht einige von Ihnen auch kennen und von euch kennen, History Maker. Oh, yeah. Manche kennen es von Delirious. I wanna be a history maker in this land. Ich möchte gerne ein Geschichtsschreiber sein, ein Geschichtemacher in diesem Land. Und ja, wie habe ich das gesungen? Und die Vision war groß. Vielleicht liegt das in uns Menschen noch stärker, obwohl eben eine Frau ja geschrieben hat, in uns Männern, was zu bewegen. Aber ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen. Ich würde gerne etwas bewegen in dieser Welt. Der Predigtext für heute ist auch ein Lied. Ein Lied auch von jemandem, nicht direkt Johannes, aber einen, der einen Sohn hatte, der dann Johannes heißt. Einer, dessen Lied wir schon immer mal gehört haben im Rahmen der Weihnachtsgeschichte. Und da haben wir auch das Thema Geschichte. Und da mitten hinein singt er dieses Lied noch kurz bevor Jesus geboren ist. Und er fängt an, sein Lied, es steht in Lukas 1, wer es gerne mitlesen möchte, in Lukas 1, ab Vers 67, fängt er an mit einem großen Lob Gottes. Und dieser Mann heißt Zacharias. Und er hat gerade sozusagen einen kleinen Sohn bekommen namens Johannes. Und ab dem Moment kann er reden, seine Zunge löst sich und er singt nicht I wanna be a history maker, sondern er singt etwas anderes. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ich lese noch ein wenig weiter. Und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund. An den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Gelobt sei Gott, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Was er hier sagt, ist nicht, ich möchte gerne Geschichte machen, sondern gelobt sei Gott, der gerade Geschichte schreibt. Wissen Sie, ich bin ein bisschen älter geworden, stimmt. Und so manches hat sich auch abgekämpft und gerungen und manches hat sich wie eine Last aufgelegt und manches hat sich durchgebrochen, neu um mich befreit. Das nennt sich Evangelium, hat mein Herz erreicht. Und eine dieser tragenden Säulen ist, die ich erkennen durfte, Gott schreibt Geschichte. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist nicht in erster Linie und ich glaube auch nicht, Gott will durch dich große Dinge tun. Ja, ja, wir hören das gerne und wir wünschen uns das für unser Leben. Aber das Evangelium ist, Gott hat große Dinge getan, ganz ohne uns. Das ist ein bisschen demütigend erstmal und denken, ja, warum? Ich würde auch gerne Geschichte schreiben, aber es ist, wenn wir noch mehr da reinsteigen, unheimlich befreiend und lässt uns letztlich dahin kommen, wie Zacharias anfängt, zu einem Lob Gottes. Überall, wo wir erkennen, dass Gott Geschichte macht und sich offenbart, zeigt, handelt, führt es unweigerlich dahin, dass es unser Herz hebt und uns freut, Gott anbetet, ihm die Ehre gibt. Wer weiß, vielleicht würden wir gerne Geschichte schreiben, weil eigentlich insgeheim wir auch ein bisschen Lob einsacken wollen, ne? Aber wenn Gott Geschichte schreibt, dann kriegt er das Lob. Noch etwas fasziniert mich an diesem Vers. Ganz kurz, dann ist es auch gut mit Gott und der Geschichte und wir gehen zum Thema Bund über, ne, das wir ja auch thematisieren wollen. Wie das zusammenhängt, erkläre ich noch. Aber noch was Faszinierendes steckt hier drin, wenn ihr das betet, dass Gott Geschichte macht, Geschichte schreibt. Einmal, dass es ein Lied ist. Das habe ich eben gesagt. Es führt zur Anbetung. Zum anderen, dass es hier steht, erlöst hat sein Volk und besucht hat sein Volk. Die Bibel immer wieder handelt von einzelnen Menschen. Und Gott hat durch Einzelne geredet und gewirkt, sich gezeigt in der Geschichte. Doch immer, auf lange Sicht oder auf kurze Sicht, zum Segen vieler seines Volkes, ja bis jetzt sogar für alle Menschen. Auch das stutzt uns heilsam zurück, liebe Geschwister. Wir sind in einen größeren Zusammenhang gestellt. Ich weiß, unser Herzen tickt nicht so. Wir sind nämlich darauf getrimmt durch unsere Kultur, dass es um uns gehen muss. Ja? Und auch unser Glaube, da schleicht sich das ein. Es geht ja darum, dass mein Glaubensleben irgendwie erfüllt ist. Irgendwas soll in meinem Leben geschehen. Oh, bitte schenk Befreiung, schenk Gebetserhörung, schenk, dass mein Leben gut verläuft, mein Plan gelingt oder was auch immer. Es geht um uns. Aber die Bibel sagt, oh nein, wenn Gott Geschichte schreibt, geht es nicht um uns. Vielleicht werden wir da hineingestellt. Oh ja, ganz sicher. Aber liebe Leute, es geht nicht um euch, nicht um dein eigenes Leben nur. Das ist was viel Größeres, was geschehen ist und noch geschieht. Es geht um die ganze Welt. Wenn Gott Geschichte schreibt, dann geht es ums ganze Volk. Früher haben die Menschen sich viel mehr so gesehen. Wir machen das heute weniger. Letztlich muss sich unser Volk, unsere Kultur und Gesellschaft alles um uns drehen. Das hat sich echt total gewandelt. Ja, die Leute sind empört, wenn der Staat nicht nach ihnen, nach ihrer Meinung tickt. Früher war das noch so, da hat man sich vielleicht noch mehr geduckt oder so. Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber nehmen Sie das mit. An dieser Stelle, wenn Gott Geschichte schreibt, dann ist es größer als Sie. Und dann geht es nicht nur um die eigenen Bedürfnisse. Es geht weit darüber hinaus. Und das Dritte und Besondere, wenn Gott Geschichte schreibt, ist, jeder, der Geschichte schreibt, hinterlässt Spuren. Und einer, der diese Welt besucht hat, hier eingreift, sich zeigt, hinterlässt Spuren. Wenn Gott eingreift, und das ist etwas Kostbares im christlichen Glauben, dann lässt er sich finden, entdecken, andenken und überdenken, in Frage stellen. Es ist was anderes, wenn ich nur zu einem Menschen rede und sage, sage das und das ist mein Wille, hier und da. Aber wenn ich selber Geschichte schreibe, bestimme, handle, mich an was binde, und da kommen wir nämlich schon zum Thema Bund, besonders durch Bündnisse und sage, das sind meine Versprechen und hier handle ich und am Ende sogar selber auftauche, oh, dann werde ich angreifbar, ich bestimme etwas mit und gestalte mit. Und das ist einzigartig im christlichen Glauben. Sie können gerne die anderen Religionen angucken. Wir können gerne darüber philosophieren und staunen. Ich bin da nicht der Experte. Aber so viel ich weiß, ist dieses so starke Geschichtsverankerung einmalig im christlichen Glauben. Bei den Muslimen wird der Wille Gottes offenbar. Aber er selber handelt nicht so direkt in der Geschichte. Macht sich nicht so angreifbar und verletzbar. Beim Buddhismus ist es sowieso schwer vorzustellen, dass überhaupt da eine Gottheit ist, ein personales Wesen, das so hantiert und agiert. Sondern es geht eigentlich mehr ums Individuum, das irgendwie freigesetzt wird. Aber hier haben wir ein Gegenüber, der eingreift, der handelt, wirkt. Soweit zum Gott der Geschichte. Und er macht es vor allen Dingen durch Bündnisse. Deswegen ist das Thema, nämlich für heute, die Bibel, das Buch der Bündnisse. Und wir wollen in einer Predigtreihe, die wir jetzt die nächsten Segensreiche einhalten, vielleicht oder wahrscheinlich sogar bis zur nächsten Konfirmation, eine lange Strecke, aber sie wird nicht langweilig, versprochen, uns verschiedene Bündnisse angucken in der Bibel, vom Anfang bis zum Ende. Sachen, wo Gott sich gebunden hat und ein Versprechen eingegangen ist und an Menschen gebunden hat. Und hier wird das auch erwähnt. Er zählt es auf und hat gesagt, ja, er hat uns eine Macht des Heils aufgerichtet. Und dann sagt er, barmherzig, er zeigt, gezeigt unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund. Was ist denn jetzt ein Bund? Ganz kurz dazu. Drei Gedanken. Ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Wie Sie merken, deswegen bin ich auch rausgegangen. Ich habe irgendwie mein Skript wieder verlegt. Total clever. Das ist mir schon mal passiert. Irgendwer scheint mich immer auf die Probe zu stellen und meint, na mal gucken, ob er das auch auf dem Herzen hat und nicht nur auf dem Papier. Okay. Wollen wir sehen. Was ist eigentlich ein Bund? Wir fangen an, was ist ein Bund? Dann wozu dient ein Bund? Und es wird ein bisschen theoretisch. Ich kann die Zitate, die ich gerne geben würde, nicht ganz jetzt wiedergeben. Tut mir leid. Aber ja, so ist das. Und dann gucken wir natürlich auch ganz zum Schluss auch an, was uns erwartet in den nächsten Monaten. Kein Problem, kriegen wir hin. Das ist dann nämlich auf alle Fälle auf der PowerPoint. Aber zuerst, was ist ein Bund? Das Wort Bund begegnet uns eigentlich auch in unserem Sprachgebrauch. Der Bund und die Länder. Das ist das zum Beispiel. Wir reden oft vom Bund und Bundesregierung. Das hat damit zu tun, dass es da ein Bündnis gibt, einen Zusammenschluss. Bund ist immer, das wird das zusammengeführt. Ist nicht da, kein Problem. Einfach entspannen mit zuhören, wir kriegen das hin. Ich habe mal überlegt, auch die Worte wie Band, das ist auch ein Zusammenschluss, kommt daher. Oder Verbindung, ich verbinde etwas, ich bringe etwas zusammen, da kommt das Wort vor. Es taucht in verschiedenen anderen Sachen. Ehebund natürlich, der ist ein besonderer Bund. Und ganz verschiedene Sachen taucht es immer wieder auf. Gucken Sie mal in unserem Sprachgebrauch. Wir haben es mehr, als wir denken. Ein Bund ist dabei, und das sagen die Soziologen, ist doch mehr als eine als Gemeinschaft. Etwas, was sich einfach ergibt im Alltäglichen. Ein Bund beruht immer auf Freiwilligkeit. Aber es ist etwas Verbindendes, Verpflichtendes. Jemand legt sich fest. Deswegen eigentlich viel mehr was im Bereich Freundschaft vorkommt. Familie zum Beispiel ist eine Gemeinschaft, die so konstituiert ist. Aber Sie kennen das Wort Familienbande. Und ich glaube, das ist genau dann, sagt man dann, oh, diese Familie, die ist extra dicht zusammen. Das ist auch Freundschaft, die sie irgendwie zusammenhält oder irgendwas anderes. Das ist nicht nur, okay, wir sind halt Familie, das ist halt so, kann man nichts gegen tun, das ist so biologisch irgendwie so erwachsen, sondern nein, wir halten zusammen, das ist eine Familienbande. Und übrigens interessant, höchst interessant so nebenbei, dass ein Bund, ja, so ist das gedacht, der Ehebund, Wurzel für diese Gemeinschaft, die da ist in der Familie, also die Wurzel, der Bund ist die Wurzel dafür, dass Gemeinschaft erwächst, die Familie. Ein Bund gibt sozusagen die Sicherheit, dass sich dann Gemeinschaft entfalten kann. Das ist ein guter Gedanke übrigens für die Bibel. Ich glaube, das funktioniert immer so, weil der Bund ist auch etwas, der Bundesschluss, etwas Punktuelles. Der bleibt dann bestehen, ja, aber das ist mit einem Punktuelles. Verbunden auch in der Bibel oft mit einer Zeichenhandlung, dass es noch extra fest ist. Deswegen beim Ehebund gibt es dann sowas wie eine Hochzeit. Klare Handlung. Und darauf kann dann und darin kann eine Gemeinschaft entwickeln, sich verwachsen, weil da was Festes zugrunde gelegt worden ist. Das ist keine lose Gemeinschaft, sondern eine feste. In der Bibel haben wir die Worte Berit im Hebräischen. Vielleicht kommen die irgendwann nochmal, dann sehen Sie es auch auf PowerPoint. Bestimmt. Berit. Und besonders wichtig ist es aber im Griechischen. Ha, da bricht man das Skript. Ja, ich sage Ihnen das Wort dann später. Oder wir haben ja Theologen unter uns. Vielleicht können die helfen. Ja, super. Diatheke. Dank dem Herrn sind wir viele. Diatheke, genau. Das ist schon in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird dieses Wort verwendet. Und es taucht an wenigen Stellen auch im Neuen Testament auf. Sie hören das jedes Mal beim Abendmahl. Dann heißt es, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und wer die Luther-Übersetzung kennt an dieser Stelle, weiß, dass die Luther übersetzt, dies ist das Neue Testament in meinem Blut. Es kann nämlich auch mit Testament übersetzt werden. Und da merkt man, Bibel verwendet dieses Wort Bund immer auch vor allen Dingen für Gott und Mensch. Das gibt es auch unter Menschen da. Aber wenn es zwischen Gott und Mensch ist, ist es ja nicht mehr auf einer Ebene. Es ist asymmetrisch, das ist etwas Stärkeres, Größeres. Und das ist meistens so, dass dieser Bund von Gott dann ausgeht. Er stiftet den Bund. Und wie bei einem Testament, das sein Willen bekundet und sagt, das ist mein Wille, das will ich. Da kann auch keiner was dagegen tun, wenn jemand sein Testament schreibt. Das ist mein Testament, so will ich's, Punkt. Danach können wir es anfechten, können uns darüber aufregen oder was auch immer, aber es ist fest. So ist das auch, wenn Gott seinen Bund schließt. Das ist mein Wille. So lege ich es fest, so handle ich, so gehe ich in das Bündnis mit euch. So taucht das immer wieder bei den Einsetzungsworten ein, ne? Auf. Diatheke. Wie gesagt, es gibt immer Zeichenhandlungen, nicht immer, aber meistens. Wir gucken die uns auch an, sehen sie nachher. Das Besondere daran ist, Gott handelt freiwillig, ohne dass er groß gebeten wird, einfach aus sich heraus, aus seinen Stücken. Und das Bund, das ist jetzt wird es ein bisschen spannender, es war jetzt viel theoretischer Unterbau, er stellt uns in was Neues hinein. Wenn Gott einen Bund stiftet mit seinen Menschen, Bund eingeht, dann stellt das den Menschen immer in einen neuen Wirklichkeitsraum, eine neue Wirklichkeit hinein. Klingt abstrakt, wird unheimlich praktisch. Ich erkläre es Ihnen in einem Beispiel. Und wir kommen dazu, wozu ein Bund dienen kann und auch, was hier der Text sagt, was der Bund will. Der Bund will Folgendes. Sie kennen bestimmt Brettspiele. Ich will ja nicht immer die Ehe nehmen, obwohl die ja so super, super eigentlich ist. Ne? Auch die Ehe ganz nebenbei, Klammer auf, ist ein Thema, was mich ein bisschen beschäftigt gerade. Aber okay, es stellt einen in einen neuen Wirklichkeitszusammenhang. Ne? Also wenn ich da morgens aufwache und merke, ich bin gerade verheiratet, dann ist das neu als vorher. Aber wir sind ja auch hier nicht nur unter Verheirateten, sondern auch Singles. Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen das Beispiel Brettspiele. Am liebsten nehme ich Malefiz, aber Mensch, ärger dich nicht, könnte jeder kennen hier, oder? Nehmen Sie Mensch, ärger dich nicht. Sie spielen Mensch, ärger dich nicht. 4 Personen, vielleicht auch 6, die Extended Edition. Und man spielt so und dann ergeben sich manchmal Bündnisse. Da werden Bündnisse eingegangen. Die Spiele leben ja eigentlich davon, man regt sich unweigerlich davon auf. Und vielleicht kennen Sie das, dann gehen so zwei andere, gehen so ein Bündnis ein. Vielleicht, weil Sie gerade so gut sind. Ja? Und auf einmal entsteht ein neuer Wirklichkeitsraum. Entweder für sie positiv oder negativ. Aber es entsteht was Neues. Die Spielfiguren haben sich überhaupt nicht verändert erstmal. Aber auf einmal ist alles anders. Denn sie stehen gerade nicht lauter einzelnen Gegnern gegenüber. Gerade bei Malefiz, jeder kämpft für sich. Auf einmal haben sie nicht 4 Leute, die gegen sie streiten, weil der eine sie nicht leiden kann vielleicht und die ganze Zeit versucht, sie schon rauszuhauen. Auf einmal sind es 8 oder sogar 12. 12 Leute, weil 3 gesagt haben, okay, der ist so gut, jetzt immer gegen den, voll raus. Bei Malefiz, das ist so ein Barrikadespiel, da geht das besonders gut. Und da werden die Bündnisse immer hin und her geschoben. Oder aber jemand sagt, und sie merken, oh, der sympathisiert mit mir. Auch das verändert ihre Wirklichkeit total. Auf einmal merken sie, hey, ich bin nicht mehr allein, der hier alles boxen muss. Ich bin jetzt zu 8. Ich bin jetzt zu 12. Und den einen da, den kriegen wir schon noch. Die Wirklichkeit hat sich völlig verändert, dadurch, dass ein Bündnis geschehen ist. So ist es auch, wenn Gott Bündnisse mit Menschen schließt. Erstmal scheint sich äußerlich nicht viel zu tun, aber durch den Bündnispartner, der dazukommt, werden wir in einen neuen Wirklichkeitsraum hineingestellt. Ein Beispiel, der Ausleger bringt, ist sozusagen, so wie die Sonne, wenn sie aufgeht, alles in neuem Licht erscheinen lässt, so kann ein Bündnis etwas ins ganz neue Licht rücken. In der Politik ist das gerade unheimlich spannend, eigentlich ist es immer spannend. Mit wem kann ich ein Bündnis eingehen? Mit wem kann ich zusammenstreiten? Und das verändert meine Perspektiven völlig, ob wirtschaftlich, ob kriegerisch. Und so ist es auch hier. Und jetzt merken Sie, warum das so genial ist und einzigartig ist, dass Gott von sich aus ein Bündnis eingeht mit den Menschen. Er sagt, ich verbinde mich mit dir, ich will das. Nun, wie können wir auf einen Bund reagieren? Wenigstens das gucken wir noch an. Ich kann unterschiedlich darauf reagieren, wenn Bündnisse entstehen oder ich auch in ein Bündnis hineingenommen bin. Erstens, ich kann ein Bündnis vergessen, ignorieren. Und das ist wohl das Komischste und Eigenartigste, was je passieren kann. Aber es gibt es. Wir können Bündnisse vergessen. Sie sagen vielleicht, das ist doch abstrus. Ja, zum Beispiel beim Spielen ist das eigentlich offensichtlich. Stellen Sie sich vor, da gehen zwei ein Bündnis ein und sagen, wir werden jetzt darum streiten und gewinnen. Und dann handeln sie gar nicht danach. Jeder macht wieder sein eigenes. Da würde ich doch denken, wenn ich diesem Bündnis gegenüberstehe, okay, ich lasse sie auch nicht merken und erinnere sie auch nicht daran, dass sie eigentlich in einem Bündnis sind. Aber so sind wir Menschen. Wir vergessen manchmal, dass Gott mit uns ein Bündnis geschlossen hat. Dass Gott sagt, ich stehe an deiner Seite. Ich bin für dich. Du bist nicht allein. Du denkst immer, es geht alles um dich. Nein, der Herr der Geschichte ist auf deiner Seite. Es gibt noch etwas viel Schlimmeres als vergessen. Wir können ein Bündnis brechen. Malefiz ist das spielerisch und da liegt die Dramatik. Man ist ganz oben, das Spiel, ich erkläre es ganz kurz, da muss ich also mich so rumdrehen. Man spielt zu viert, so nach oben. Oben verengt sich alles und dann kann nur eine Person mit einem Männchen oben ins Ziel kommen. Und die sagen sie, wie gut auch ihre Bündnisse sind. Wenn sie alleine oben sind, an der Spitze, sind alle gegen sie. Jedenfalls bei mir, das ist komischerweise immer der Fall. Und das fühlt sich nicht gut an. Wenn auf einmal der die ganze Zeit mitgeredet, ja, wir machen den da fertig und die Barrikaden immer vor den anderen, auf einmal zack, 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 fängt er an, sich mich herauszuhauen und bei mir die Barrikaden aufzubauen. Und auch wenn Sie das Spiel nicht kennen, Sie kennen das vielleicht, jemand, der sein Versprechen gebrochen hat, ein Bündnis gebrochen hat, wie weh das tut. Bündnisse brechen ist vielleicht das Schlimmste, was geschehen kann. Auch das wird uns beschäftigen und thematisieren in dieser Reihe. Die große Frage, wie ist das für uns Menschen überhaupt? Wie gehen wir eigentlich damit um, mit dem Bündnis Gottes? Wir brechen dieses Bündnis ständig. Aber Gott hat eine Lösung dafür gefunden. Und er zeigt in der Geschichte, wie er damit umgehen will. Höchst spannend, bleiben Sie dabei. Jeden ersten Sonntag. Hier beim Segensreich, nächste halbe Jahr. Wie Gott darum ringt um seine Menschen und um die Bündnisse. Im Prinzip ist es eine Geschichte der Bündnisse. Und glauben Sie mir, das ist das Gute an diesen ungleichen Bündnispartnern. Gott steht zu seinen Zusagen. Das lässt den Zacharias hier nämlich aufschreien vor Jubel. Auch wenn wir es vergessen haben. Jahrhundertelang Stille, nichts, kein Regen Gottes. Auf einmal redet er wieder. Er zeigt sich. Indem er zu diesem Johannes geht oder Zacharias geht und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, aber der wird nur den Großen ankündigen. Es kommt noch einer und zwar jetzt, nächsten Monate noch, war die Ansage. Ich glaube, 6 Monate später waren es dann. Und es ist er selbst. Und es lässt ihm die Tränen in die Augen bringen. Und es lässt ihn jubeln vor all den Menschen, die da sind, sobald er seine Zunge wieder gelöst und er wieder reden kann und sagt, Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Er hat seinen Bund nicht vergessen. Ja, wenn wir von der Geschichte Gottes reden, dann reden wir davon, dass Gott nicht vergessen hat, auch wenn es manchmal da so aussieht. Es ist eine Geschichte hindurch, wo die Beter schreien, gedenke wieder an deinen Bund. Bis dahin zu diesem Gebet, wo es heißt, du hast deines Bundes gedacht. Eigentlich ist das Dritte, wie wir mit einem Bund umgehen wollen. Nicht vergessen, nicht brechen, sondern einem Bund das Vertrauen zu schenken. Sich darin fallen zu lassen und geborgen zu wissen. Wie gut, wenn der Schutzkreis und der Schutzraum eines Bundes um sie errichtet ist. Dann wissen sie sich sicher und geborgen. Gott, der Herr der Geschichte, geht ein Bündnis mit seinen Menschen ein. Und er kommt selbst, um es zu besiegeln und es wahr werden zu lassen. Er schickt nicht nur Boten, wie im Alten Testament, sondern im Neuen Testament kommt er selbst. Dieser Bund steht. Ich wünsche uns sehr, und das soll gerade diese Predigtreihe. Heute ist nur Einführung. Heute soll es nur einen Appetit machen. Und ich hoffe, das geht ein bisschen gelingen, wenn wir uns noch angucken, auch was wir thematisieren werden. Aber was vor allen Dingen soll diese Predigtreihe? Das Vertrauen wecken, dass sie sehen, Gott ist treu. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Dass sie aber auch sehen, mit wem wir es da zu tun haben und wer dieser Bündnispartner ist. Manchmal erscheint uns dieses Bündnis nämlich unheimlich mickrig und wir vergessen es, weil wir nicht den wissen, der hier im Bündnis eingegangen ist. Manchmal scheint uns das überhaupt nicht kurios, dass Gott in die Geschichte eintaucht und Bündnisse eingeht mit Menschen. Warum sollte er das eigentlich? Der mächtige Gott, der kann uns doch hier vor sich hinwurschteln lassen. Er könnte uns auch vernichten. Er könnte alles mit uns machen. Aber nein, er entscheidet sich darin, einen Bund zu schließen. Ich möchte, dass wir wieder staunen, beten, anbeten, uns freuen. Aber auch das Vertrauen wächst und sagt, ja. Und dass genau das geschieht, dass ihr Leben und mein Leben neu sichtbar wird, diese neue Wirklichkeit, in der wir schon leben, die da ist, die uns aber nicht immer vor Augen ist. Dass wir mehr lernen, in dieser Wirklichkeit zu leben. Wir stehen in einem Bund, in einer Verbindung. Und das verändert alles. Ihr ganzes alltägliche Leben wird dadurch verändert, wenn sie sehen, wie Gott gehandelt hat schon, in was sie Gott schon hineingestellt hat. Nun den Überblick, endlich. Den Überblick darüber, genau, ist er da? Super, was wir vorhaben. Als letztes, wir können nicht alles durchnehmen, aber trotzdem ein großer Abriss. Wir steigen ein, nicht mit Adam und Eva. Könnte man, ist vielleicht auch gut eigentlich, diesen Konflikt zu schildern, machen wir aber nicht. Das kommt irgendwann anders mal. Das lesen sich einfach durch, die ersten Kapitel in der Bibel, bis zum nächsten Mal. Und dann steigen wir ein im 8., 9. Kapitel der Bibel so in etwa, bei Noah. Ich habe jetzt mal so, wie die Bibel sich versteht, von den Jahreszahlen die Sachen dahingeschrieben. Die Theologen streiten sich. Das ist immer so eine Sache mit den Jahreszahlen, ne? Können Sie sich denken. Aber ich habe das mal so, wie die Schriften sich selbst verstehen, da so hingeschrieben. So in etwa. Bei Noah ist es schwierig zu sagen, wann das denn nur war. Aber hier ist ein Bund geschlossen worden und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das ist eine theologische Aussage da hinten, die wir uns angucken wollen. Das Bundeszeichen bei Noah ist der Regenbogen. Ja, die Story kennen Sie vielleicht, sonst können Sie sie noch kennen. Und Inhalt und das Versprechen ist eigentlich, es gibt nämlich immer ein Versprechen, ist, dass die Vernichtung ausbleibt, das Gericht. Es geht um die große Geduld Gottes. Höchst spannend, nächsten Sonntag, also nächsten Segensreich, in 4 Wochen, 5 Wochen. Mit Taufe, sind gespannt, wie wir das zusammenkriegen. Dann Abraham, der Bundesschluss, ja, Taufe und Sintflut, das hat auch gewisse Parallelen, aber lassen wir das. Das kommt dann nächstes Mal. Gut, dann können wir zu Abraham beim nächsten Mal über. Der war so schätzungsweise 1500, habe ich jetzt mal so geschätzt, wenn Mose 1400 sein sollte, der Auszug aus Ägypten, könnte Abraham vielleicht so 1500 sein. Gerne, müssen wir uns da nicht drüber streiten. Okay, Bundeszeichen ist die Beschneidung. Und hier ist das große Versprechen eines großen Volkes und das, der Segen und eines Landes. Sie merken, das verändert sich schon. Bei Noah geht es um alle. Da geht es eigentlich um die ganze Menschheit, alles Lebewesen, alles Sein. Hier geht es um ein Volk. Hier beginnt es mit einem Volk und das beginnt mit einem Einzelnen. Es zieht sich weiter bei Mose, der herausgeführt, der das Volk Israel dann aus der Gefangenschaft, es besteht mittlerweile ein Volk, aus der Gefangenschaft aus Ägypten führen darf. Ich sage mal, das Bundeszeichen ist das Gesetz. Vielleicht ändert sich das noch in meinen Vorbereitungen. Bis jetzt bin ich so der Meinung. Eins der Zeichen ist das Gesetz. Und da kommt immer wieder die Redewendung, das Versprechen, ihr seid mein Eigentum. Ihr seid mein Volk. Nicht nur, ich mache euch zu einem großen Volk, sondern mein Volk. Und dann, unmittelbar danach, behandeln wir nochmal Mose im Zusammenhang der Bundeslade. Die Bundeslade ist das Versprechen der Gegenwart Gottes. Wir nehmen das auf, weil das Wort Bund auch reinkommt. Das ist eine Bundeslade, die Lade des Bundes, wird immer übersetzt auch. Und da gucken wir uns die dann nochmal an, dann darauf. Das wird in der Weihnachtszeit sein, passt super, nämlich zur Gegenwart Gottes. Okay, dann geht's weiter. David, befinden wir uns immer noch 1000 vor Christus. Gibt's kein Bundeszeichen, soweit ich weiß. Aber ein Versprechen, nämlich das Versprechen eines ewigen Königtums. Bis jetzt spielt der König keine große Rolle. Er taucht auf in Israel. Und David, der zweite König von Israel sozusagen, bricht das Versprechen von Gott, ein ewiges Königtum zu besitzen. Dann, in etwa im 6. Jahrhundert vor Christus, eigentlich muss man zwischen 600 und 500 vor Christus, irgendwo da so, gibt es nochmal das Versprechen eines neuen Bundes. Das Versprechen eines neuen Bundes, verbunden jetzt innerlich mit einem neuen Herzen. Und es taucht auf bei Jeremia und Hesekiel, bei den Propheten. Das ist die Exilszeit, im Prinzip das Ende des Königtums, jedenfalls für kurze Zeit. Höchst spannend, Volk weggeführt, raus aus dem Land, weg vom König. Und auf einmal stellt sich alles in Frage, müssen Sie sich vorstellen, alles, was vorher versprochen worden ist, das Volk ist attackiert, das Land ist weggenommen oder jedenfalls besetzt und sie sind weggeführt und der König ist dahin, andere regieren. Große Frage, was jetzt? Und es kommen neue Versprechen durch die Propheten. Gott redet und sagt, ich will einen neuen Bund aufrichten, aber es geht auch vor allen Dingen um euer Herz. Leute, gucken wir uns dann an. Und dann so, 30 nach Christus, diese Worte, die wir vorhin und wieder nachher auch hören werden, im Abendmahl, der neue Bund in Jesus Christus. Bundeszeichen, könnte man sagen, ist Jesus selbst, aber auch sein Kreuz, seine Auferstehung, Taufe und Abendmahl. Bis heute. Und das ist im Prinzip das Erfülle, die Erfüllung aller Versprechen. Hier läuft alles zusammen. Und dann ein letztes will ich aber noch thematisieren. Der Braut, wir hatten das geschrieben, ich, ne? Bund mit der Braut, genau. Ich war's. Alles auf, das ist meine Schuld. Also Sie verstehen das schon. Es geht um die Braut und den Bund mit der Braut. Und natürlich dann auch um den Bräutigam. Und das Bundeszeichen, könnte man sagen, ist eine Braut, ist die Hochzeit. Es ist da, wo alles drauf hinausläuft. Und ich finde das so faszinierend, dass die Bibel, die letzten Kapitel der Bibel, wir haben dann so einen kleinen Rundumschlag gemacht, die letzten Kapitel der Bibel geht es letztlich um einen Bund, um einen Ehebund. Und zwar den Ehebund von Gott und Menschen. Und er redet richtig in der Sprache von Braut und Bräutigam. Und das große Versprechen ist, dass wir dann wieder vereint oder vielleicht auch endlich vereint sind. Da geht's hin, das ist die Reise, die wir antreten wollen, gesamt in unserem Leben und dann aber natürlich auch besonders in den nächsten Monaten. Ich hoffe, Sie können sich darauf einlassen. Ich bete noch kurz. Gelobt seist du, Gott, denn du hast besucht und erlöst dein Volk. Jesus, du hast es getan, es ist geschehen und diese neue Wirklichkeit ist hier und jetzt da. Wir sind Befreite und Erlöste. Und du hast es getan, damit wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, dir dienen, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dein Bund hat ein Ziel, dich zu verherrlichen, uns zu befreien und Leben in der Gemeinschaft mit dir zu ermöglichen. Befreit vor Angst vor Feinden. Und es sind verschiedene Feinde, die in dieser Geschichte aufgetreten sind und immer wieder auftreten. Ohne Furcht dir zu dienen. Ganz gerecht und immer heiliger, gereinigt, ganz für dich. Wir sind gespannt und wir freuen uns, dass du uns damit hineinnimmst. Dir sei alle Ehre. Amen.